sowieso kein Urner Dialekt, darum verpasst ihr nicht so viel. Ich bin im Mittelland aufgewachsen, Region Olten. Wir sind verheiratet, meine Frau und ich, seit 11 Jahren. Wir haben 3 Kinder und wir wohnen seit 7 Jahren im schönen Kanton Uri. Und wir lieben es dort. Es gefällt uns sehr. Wir sind dankbar, dass wir dort sein dürfen, auch in der Gemeindegründungsarbeit. Eigentlich die Geschichte, die ihr ja auch habt, einfach einige Jahre nach euch. Genau, und es ist schön zu sehen, wie es sich bei euch entwickeln durfte und wo ihr heute steht. Es ist ein Geschenk, das zu sehen. Wir schauen heute nur einen einzigen Vers an. Also wir nehmen schon weitere Verse dazu, aber ich habe als Grundlage den Vers aus Johannes 10,10 genommen, den wir schon gehört haben. Und über der Predigt steht dieser Titel Tod oder Leben im Überfluss. Denn die meisten von uns kennen den zweiten Teil sehr gut von diesem Johannes 10,10. Aber den ersten Teil, den überlesen wir manchmal, oder der wird oft gar nicht zitiert. Und wir lesen jetzt zusammen Johannes 10,10. Ich versuche es nochmal. Tut noch nicht. Zu schaltest du für mich. Also, laufen tut er, aber. Und der Akku blinkt sowieso auch, also er tut schon noch, aber. Du schaltest du für mich. Ich sag dir einmal, du kannst weiterschalten. Ich habe den Vers dabei, es heißt da, kannst du gerne die Folie einblenden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Es gibt wahrscheinlich keinen größeren Kontrast als den Jesus hier in diesem Vers aufzeigt. Der Kontrast zwischen Tod auf der einen Seite und Leben, und eben nicht nur Leben, sondern Leben im Überfluss auf der anderen Seite. Ich denke, jeder von uns, und es werden viele sein, die schon einen ganz nahen Menschen verloren haben, einen Ehepartner, ein Kind oder die eigenen Eltern, der weiß, wie brutal der Tod zuschlagen kann und was das auslöst. Vor allem der erste Moment, gerade dann, wenn es unerwartet war oder es schnell gekommen ist, das Gefühl, dass das Leben ringsherum weitergeht und im eigenen Leben bleibt die Zeit wie stehen. Und man versteht nicht, wie es sein kann, dass rings um das eigene Leben das Leben weiterläuft und man selbst ist gefangen. Man glaubt nicht, dass das Leben weitergeht. Wir haben das als Familie erlebt vor einigen Jahren, als meine Schwägerin, also die Schwester meiner Frau, durch einen Kletterunfall aus dem Leben gerissen wurde. Knapp über 20 Jahre alt, aus dem Nichts, keine Chance, Abschied zu nehmen. Aber vom einen Tag auf den anderen war sie einfach tot, nicht mehr da. Der Tod ist endgültig. Mindestens für uns Menschen auf dieser Welt. Wir haben keine Möglichkeit mehr, mit der Person zu reden. Das Einzige, was wir machen können, was wir auch gemacht haben, ich habe ein Bild mitgenommen, wir sind an die Absturzstelle gegangen und haben dort Abschied genommen. Wir haben gibt es Momente, wo wir an diesen Ort gehen und uns daran erinnern. Hier steht ein Steinmantel, das wir vor 2 Jahren aufgebaut haben. Der Tod ist unerbittlich, zurück bleibt eigentlich nur die Erinnerung. Aber dieser Vers handelt ja Gott sei Dank nicht vor allem vom Tod, sondern er handelt vom Leben. Gott ist ein Gott des Lebens. Und das zeigt sich vom Anfang der Bibel bis zum Ende. Dass er ein Gott ist, der einen Überfluss liebt, der großzügig geschaffen hat, der großzügig in seinem Wesen ist. Mich fasziniert das immer wieder, gerade auch eben im Frühling, all die Blumen zu sehen. Aber für uns, die wir noch etwas mehr in den Bergen wohnen wie ihr, im schönen Kanton Uri, ich liebe es auch in die Berge zu gehen. Und mir fällt das immer wieder auf, wie viele Bergblumen es hat. Und die Vorstellung, wie unzählig Tausende von Blumen es gibt, die nie jemand sieht, jedes Jahr wieder. Tausende von Blumen, die irgendwo stehen und niemand sieht sie.
Das ist ein Zeichen von Überfluss. Gott kann es sich leisten, Dinge zu schaffen, die niemand sieht. Das ist sein Wesen. Er ist großzügig. Er ist so viel großzügiger, als wir uns das oft vorstellen. Er ist ein Gott des überfließenden Lebens. Tod oder Leben im Überfluss. In diesem Vers prallen diese zwei Welten aufeinander. Und Jesus benennt diese Gegensätze in diesem Vers, in Johannes 10, 10. Und er spricht ganz konkret von dem, der zerstören will. Du kannst gerne wieder zum Vers weiterschalten. Johannes 10, 10, wir blenden den nochmal ein. Es heißt, dass der Dieb stiehlt, er schlachtet, er verdirbt. Und der Tod, der hat schon ganz am Anfang angefangen. Kurz nachdem Gott diese überfließende Schöpfung gemacht hat. Kurz nachdem er sich dazu entschieden hat, auch uns Menschen in diese Welt zu stellen. Hat der Tod schon Zugang gefunden. Schon da taucht der Tod in der Person der Schlange oder in dem Tier der Schlange auf. Und es ist klar, dass es ein Bild ist für Satan, für den Zerstörer, für den Durcheinanderbringer, den Lügner. Und er redet ganz am Anfang schon dem Menschen ein, dass er Gott nicht vertrauen kann. Dass Gott eben kein Gott des überfließenden Lebens ist, sondern ein Verderber, ein Glückskiller, einer, der nicht das Beste will für uns. Und der Mensch machte den Fehler und hatte diesen Stimmen gehört. Er hat Gottes Vertrauen aufgekündigt. Und die Folge war genau dieser Tod. In diesem Moment kam der Tod in dieses Leben und seitdem sind wir mit dem Tod konfrontiert. Tag für Tag. Wir sehen es in dieser Welt, wir sehen es in all diesen Kriegen, wir haben in der Gebetszeit schon gehört von diesen Kriegen, von dem Tod, von der Zerstörung, die wir nicht verstehen können, das uns beschäftigt. Aber die Realität ist die, der Tod hat nicht nur in Syrien, und das Verderben hat nicht nur in Syrien gemacht, sondern dieser Kampf um Leben und Tod, der spielt sich nicht irgendwo weit weg von uns ab, sondern dieser Kampf von Leben und Tod, der spielt sich in unserem Herzen ab. In jedem von unseren Herzen. Und eine Stelle, die mich sehr angesprochen hat, dass ich das so zum ersten Mal realisiert habe, ist eine Stelle auch ganz am Anfang aus der Geschichte, kurz nachdem der Mensch Gottes Vertrauen aufgekündigt hat, kurz nachdem, dass der Tod in diese Welt hineingekommen ist, heißt es in Gottes Wort, dass es zu einer Auseinandersetzung kam, vor allem zu einem Kampf im Herzen von Kain. In 1. Mose 4, in den Versen 5 bis 7 heißt es, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an, da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht also? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. In dieser Stelle wird, in diesem kurzen Abschnitt wird eindrücklich klar, wie dieser Kampf da ist in unserem Herzen. Es hat bei Kain angefangen mit Eifersucht. Sein Bruder brachte ein Opfer. Gott hat es gnädig angeschaut. Und Kain wurde eifersüchtig auf seinen Bruder. Und die Folge der Eifersucht war Ablehnung. Und dann kam Hass dazu. Und Gott sagt Kain, du kannst deinen Blick nicht frei erheben. Man sieht es dir an. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne das in meinem Herzen. Dass ich spüre, was es mir macht, wenn ich dem Raum gebe. Diesen Gedanken, das ist der Tod dahinter. Wenn Menschen mich verletzt haben und ich dem Hass Raum gebe, wie zerstörerisch das sein kann. Und genau das passiert mit Kain und Kain geht noch einen Schritt weiter. Und Kain lässt diesem Hass Raum und er bringt seinen Bruder um. Und die Folge ist wortwörtlich der Tod. Nicht nur für seinen Bruder, auch für ihn selbst. Es hat so viel Not und Elend ausgelöst. Er musste fliehen, er war auf der Flucht und so weiter. Da wir dem Tod Raum geben, da die Zerstörung große Macht. Und dieser Kampf findet nicht irgendwo statt, dieser Kampf findet im Herzen von jedem von uns statt. Aber die gute Nachricht ist, dass dieser Kampf von einem schon gesiegt wurde. Aber zuerst noch ein weiterer Gedanke zu diesem Bösen, zu diesem Kampf in unserem Herzen. Wir Menschen sind ja dann in solchen Momenten, ich spreche da auch von mir, ich kenne das sehr gut, wir sind dann sehr gut in dem Entschuldigen, oder? Wir uns selbst rechtfertigen. Ja, aber ich habe mein Recht darauf. Oder die Verantwortung abzuschieben auf eine andere Person. Und ich habe als Teenie einmal den Film Das Schweigen der Lämmer gesehen. Ein Film über einen schlimmen Frauenmörder. Es ist ein Film, der nicht für schwache Nerven zu empfehlen ist. Es ist wirklich ein ziemlicher Psychothriller. Aber es gibt eine unglaublich starke Stelle in diesem Film. Hannibal Lecter ist dieser Frauenmörder, der brutal vorgeht. Unfassbar brutal. Und Menschen, Frauen wirklich zerstörerisch umbringt. Und es gibt eine junge Polizistin, die ihn, die Aufgabe hat, ihn zu stellen. Und sie kann ihn stellen, er wird festgenommen und sie darf ihn befragen. Eine junge Frau. Und Hannibal Lecter, dieser Frauenmörder, beschreibt ihr seine Taten und sie ist schockiert. Und sie fragt ihn wörtlich, also in der deutschen Version heißt es so, was ist mit ihnen passiert, dass sie so etwas tun konnten? Wer hat ihnen etwas angetan, dass sie so böse werden konnten? Und dann die Antwort von Hannibal Lecter, nichts ist mit mir passiert, Officer Starling. Ich bin passiert. Sie können mich nicht auf eine Verquickung äußerer Einflüsse reduzieren. Sie haben Gut und Böse über Bord geworfen, Officer Starling. Sie ziehen von vornherein jedem eine weiße Weste an. Nie hat jemand Schuld an etwas. Sehen Sie mich an, Officer Starling. Bringen Sie es über sich zu sagen, dass ich böse bin. Und diese Szene bringt diese Spannung auf den Punkt, in der wir stehen, auch im heutigen Rechtssystem. Wir wollen immer mehr versuchen, das Böse zu psychologisieren, zu erklären. Der Grund sind die Eltern, der Grund ist die Erziehung, der Grund sind schlimme Situationen, das stimmt alles, das hat Einflüsse, keine Diskussion. Aber wir dürfen die Schuld nie abschieben, denn am Ende hat jeder von uns ein Herz, das sich frei entscheiden kann. Für das Gute oder auch für das Zerstörerische. Wir sind in unserem Herzen in Entscheidungen bis zu einem gewissen Punkt frei, diese Entscheidung zu treffen. Und doch gibt es diesen Kampf auch in mir selbst. So fest wie ich mich auch anstrenge, ich für meinen Teil muss eingestehen, dass ich immer wieder scheitere. Und vor allem gerade bei den Menschen, die ich am meisten liebe. Bei meiner Frau. Bei unseren Kindern. Dass ich ihr schon Dinge gesagt habe, die ich nie gedacht hätte, dass ich ihr das sagen könnte, meiner eigenen Frau. Weil ich dem Bösen Raum gegeben habe, weil ich verletzt war. Und nicht bereit war, einzusehen, Verantwortung zu übernehmen, sondern aus dem Affekt gehandelt habe, Worte gesagt habe. Wir können das nur erklären, wenn wir genau von dieser Wahrheit ausgehen, dass es diesen Bösen gibt, diesen Zerstörer gibt, dass es diese Macht des Todes gibt, dass es eine Realität ist. Und da wir diese Macht in unserem Herzen Zugang geben, dass wir selbst, dass jeder von uns zu viel mehr Bösen fähig ist, dass wir uns das eingestehen wollen. Aber die gute Nachricht ist die, dass schon ganz am Anfang, noch bevor Kain seinen Bruder umgebracht hat, Gott selbst gesagt hat, dass dieser Kampf ein gutes Ende haben wird. Schon im 1. Mose 3, Vers 15 sagt Gott zur Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen, dem Nachkommen der Schlange und ihrem Nachkommen, dem Nachkommen der Frau. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Die Schlange, der Tod, Teufel, er hat die Möglichkeit, in dieser Welt viel Böses anzurichten. Aber schon da wird klar, dass einer kommen wird, der der Schlange den Kopf zertritt. Und das ist passiert. Viele, viele hundert Jahre später ist dieser gekommen, der der Schlange den Kopf zertreten hat. Ist Jesus in diese Welt gekommen. Und er hat genau diese Worte gesagt, dass der Zerstörer gekommen ist, um zu stehlen, zu schlachten, zu verderben, aber dass er gekommen ist, um Leben zu bringen, und zwar Leben im Überfluss. Und ein paar Verse weiter sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Dieb ist gekommen, um zu schlachten und zu zerstören. Aber Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen. Er war bereit, sein eigenes Leben hinzugeben, damit in unserem Herz dieser Kampf siegreich sein kann, damit unser Herz befreit werden kann von dieser Zerstörungsmacht Satans, damit es in unserem Leben hell werden kann, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Der Dieb ist gekommen, um zu schlachten, ich bin gekommen, um das Leben zu bringen. In Hebräer 2,14 wird das vom Schreiber des Hebräerbriefs ganz eindrücklich zusammengefasst, was Jesus gemacht hat. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden, Jesus. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Satan herrscht mit der Macht des Todes. Und das ist eine große Macht. Aber Jesus ist in diese Welt gekommen und hat, indem er selbst in den Tod hineinging, an unserer Stelle, dort wo unser Herz lieblos war, wo wir dem Hass Raum gegeben haben, da wo wir Zerstörung zugelassen haben, das hat er auf sich genommen. Er ist dafür gestorben, er ist 3 Tage später auferstanden. Und dadurch ist es möglich, dass unser Herz erneuert werden kann. Dass wir befreit werden können aus diesem Reich der Finsternis. Und dass wir hineingeboren werden können in dieses Reich des Lichts, das Reich des Sohnes. Dass wir Gottes Kinder werden können. Das Leben liegt bereit. Jesus hat alles dafür gemacht, dass wir in diesem Reich leben können. Aber es braucht diesen Schritt aus dieser Finsternis heraus ins Leben. Jesus beschreibt das in einem Gespräch mit einem Pharisäer namens Nikodemus in Johannes 3, 7 Kapitel vor diesem Vers, eindrücklich. Und er spricht davon, dass es eine neue Geburt braucht, dass etwas Neues geschieht. Und Nikodemus fragt nach und sagt, ja, Neugeburt, das geht ja nicht, ich kann nicht zurück in den Leib meiner Mutter. Und Jesus sagt, natürlich nicht. Du musst aus Geist und aus Wasser geboren werden. Es ist eine geistliche Neugeburt. Wasser ist ein Bild für die Taufe. In dem Moment, wo du dein Vertrauen auf diesen Jesus setzt und du verstanden hast, dass dieser Jesus für dich gestorben und auferstanden ist, kommst du in dieses neue Reich. Und ein Bild dafür, ein Zeichen dafür, dass du nicht mehr in dieser Herrschaft des Todes stehst, ist die Taufe. Dass sie dich taufen lässt. Die Taufe ist das Bild dafür, das alte Leben ist tot, es geht unter Wasser. Herauf kommt ein neuer Mensch. Und wenn du diesem Jesus nachfolgst und diesen Schritt nie gemacht hast, dann mach es. Dann lass dich taufen. Es ist ein Bild dafür, dass da wirklich etwas Neues passiert in dir. Und Jesus sagt Nikodemus, und aus Geist wirst du neu geboren. Nicht nur durch Wasser, auch aus Geist. In diesem Moment, wo du dein Vertrauen auf Jesus setzt, passiert etwas in dir real. Da entsteht geistliches Leben, das vorher nicht da war. Unser Geist war tot. Wir sind unter der Herrschaft der Finsternis. Und das gilt für jeden Menschen, so hart wie das ist. Aber wir brauchen diese Wahrheit immer wieder. Diese Menschheit ist verloren ohne Jesus. Aber in dem Moment, wo wir auf ihn vertrauen, entsteht in uns etwas wirklich Neues. Jesus beginnt in uns zu leben. Und Menschen spüren das. Ich habe das gerade vor ein paar Wochen wieder neu erlebt. Eine Frau, die zu uns, Gott hat die vorbeigeschickt. Menschen, die hat Menschen aus unserer Gemeinde kennengelernt, hat eine große Herausforderung in ihrem Leben und jetzt wird sie offen durch die Not. Oft ist es die Not, ja, die uns zum Glauben treibt, leider, aber es ist die Realität. Und diese Frau, die hat ihr Leben, nach vielen Gesprächen hat sie ihr Leben Jesus anvertraut. Am nächsten Tag kommt sie zu mir und sagt zu mir, Tom, ich spüre, Jesus lebt in mir. Ich kannte das nicht. Ich habe das noch nie gehabt. Ich spüre, da ist einer in mir. Da passiert etwas, vergesst das nicht. Auch wenn ihr viele Jahre schon mit Jesus lebt, das ist ein solches Geschenk. Wir vergessen das so oft, was das eigentlich bedeutet, dass er in uns ist. Aber es ist ein Kampf, gerade an dieser Schwelle zwischen Tod und Leben ist ein großer Kampf. Vor 1,5 Jahren haben wir einen Gottesdienst gemacht, da ging es genau um dieses Prinzip und diese Grundlage des Glaubens. Eine junge Frau hat aus ihrem Leben bezeugt und ein Ehepaar wurde eingeladen. Und in der Nacht vor diesem Gottesdienst hat unser Jüngster, der Jaron, der war dann, ich muss rechnen, der war dann etwa 2 Jahre alt, das erste Mal in der Nacht geschrien. Der hat wirklich geschrien. Hatte auch schon Träume, aber wir konnten nicht beruhigen. Also meine Frau ging, konnte nicht beruhigen, sie hat mich aufgehört, beziehungsweise ich war schon wach, weil es so laut war. Und ich bin dann mit ihr zum Bett zu ihm gegangen und wir haben den Namen von Jesus über ihn gebetet. Das war so eindrücklich, ich musste den Namen von Jesus nur aussprechen und Jaron war ruhig und hat geschlafen, als wäre nichts gewesen. Und wir wussten, am nächsten Tag passiert etwas. Wenn dieser Zerstörer uns so viel Angst machen will, dann wird Leben entstehen. Und am nächsten Tag war es wirklich so, dass dieses Ehepaar kam und die wurden von Jesus so angesprochen. Und ihre Geschichte ist genau eine Geschichte des Todes. Ihre Tochter hat durch etwas, was sie gemacht hat, diesem Durcheinanderbringen Anteil gegeben. Sie hatte seit diesem Moment, als sie irgendeinen Geist angerufen hat, hatte sie in der Nacht Erscheinungen. Aber sie hat das nicht verstanden. Da war eine dunkle Macht und diese Familie war verzweifelt. Die haben überall Hilfe gesucht. Zuerst dachten sie, die Tochter sei krank. Klar, ich meine, wenn plötzlich die Tochter aufsteht und sagt, da ist eine Person in meinem Zimmer, da verstehe ich, dass man denkt, brauchst einen guten Psychiater, aber nach einigen Monaten haben sie gemerkt, das ist real, das ist wirklich real. Sie haben überall Hilfe gesucht, nichts hat geholfen. Dann wurden sie eingeladen in diesen Gottesdienst, was genau um dieses Thema ging. Sie wurden von Jesus angesprochen, sie haben ihr Leben Jesus gegeben, ihre Tochter hat ihr Leben auch Jesus gegeben, hat diese Dinge bekannt und diese Macht ist seitdem nicht mehr da. Jesus macht wirklich frei, aber diese Zerstörungsmacht ist eine Realität. Und wir brauchen es wieder, dass uns das bewusst ist, dass es in dieser Welt um Leben und Tod geht. Das ist kein Spiel. Das ist einer, der will zerstören. Aber der will nicht nur die Menschen zerstören, die ihn noch nicht kennen, sondern die will auch dich und mich, die wir mit Jesus leben, zerstören. Der will uns von diesem Leben und vor allem von diesem Leben in der Fülle fernhalten. Denn Jesus hat nicht nur versprochen, dass wir dieses neue Leben haben dürfen, dass wir gerettet werden, wenn wir auf ihn vertrauen, sondern er hat uns schon in dieser Welt ein Leben in Fülle versprochen. Er sagt, er ist gekommen, mein Leben im Überfluss zu bringen. Und Satan, der Zerstörer, die Macht des Todes, der will uns diese Fülle rauben, immer wieder. Wenn er uns schon nicht mehr zurückholen kann, will er uns die Fülle rauben, damit wir keine Kraft entwickeln, damit wir freudlos sind, damit wir keine Auswirkungen haben in unserem Umfeld, aber auch damit unser Herz selbst eingenebelt wird. Ich kenne das aus meinem Leben. Das ist nicht so, dass mein Leben immer überfließend und voll von dieser Freude ist. Ich weiß, dass es umkämpft ist. Dass es sehr umkämpft ist, aber ich kenne diese Fülle. Ich weiß, was es bedeutet, dass Jesus in mir entlebt. Ich weiß, was es bedeutet, dass es nichts Besseres gibt, als dieses Leben im Überfluss. Und dieses Leben im Überfluss meint nicht materiellen Überfluss. Es meint auch nicht Bewahrung vor Herausforderungen, vor Nöten, nein. Das Leben mit Jesus ist mindestens so herausfordernd in vielen Bereichen. Wie das Leben ohne ihn, was die Herausforderungen angeht. Aber es ist ein Leben aus der Fülle. Es ist ein Leben, und das meint er mit dieser Fülle. Ich glaube, Gott meint vor allem diese Fülle, die er uns durch seinen Geist in unser Leben gibt. Seine unglaubliche Liebe, die er hat zu uns, die er ausgegossen hat. Dass wir aus dieser Gegenwart von seinem Geist leben dürfen. Er hat uns ja dazu geschaffen, schon ganz am Anfang, aus dieser nahen Beziehung, aus seine Kinder, dieser engen Gemeinschaft. Und wir können aus dieser Gemeinschaft, in dieser Gemeinschaft leben. Auch heute. Es ist ein umkämpftes Leben, aber diese Fülle ist bereit. Nur ist da ein Kampf, der in uns tobt. Auch in unserem Herzen tobt dieser Kampf immer wieder. In 1. Petrus 5, 8 heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Diese Leiden treffen ja nicht nur uns, sondern sie gehen über alle Menschen. Aber die Realität ist die, dass da ein Zerstörer ist, dass diese Macht des Todes, also Satan, auch dich und mich immer wieder auf diese Seite reißen will. Dass er unser Herz dunkel machen will, wie er es bei Kain gemacht hat. Dass er unser Herz verfinstern will. Ich habe das auch vor einiger Zeit sehr eindrücklich erlebt, genau mit diesem Bild vom Löwen. Ich hatte einen Traum, und da sah ich unsere Wohnung, und ich sah einen Löwen draußen. Das war nicht Jesus der Löwe. In der Bibel wird ja das Bild für Jesus als Löwen gebraucht, aber es wird eben auch gebraucht hier in dieser Stelle für den Zerstörer. Es wird für Jesus ein Überwinder, aber es wird auch für den Zerstörer gebraucht. Das war ganz klar in diesem Traum sofort, das ist der Zerstörer. Und ich spürte es richtig, so diese zerstörerische Kraft, die von diesem Löwen ausging. Und ich habe sofort kontrolliert, ob irgendwo ein Fenster offen ist. Da habe ich die Fenster geschlossen im Traum. Und dann sah ich, dass er herübersprang in ein anderes Zimmer und dort war das Fenster offen. Und ich sprang im Traum mit allem, so schnell ich konnte, in dieses Zimmer, warf mich wirklich gegen das Fenster und konnte es gerade noch zumachen. Und dann war Ruhe. Nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe mich überlegt, Gott, was genau willst du mir mit diesem Traum sagen? Es war Montag, unser Freitag. Wir haben dann zusammen, meine Frau und ich, haben sie am Morgen gegessen. Es ging keine zwei Minuten. Wir hatten einen riesen Streit. Der Verursacher war nicht meine Frau, wie meistens, sondern ich war der der Verursacher dieses Streites. Aber ich war nicht bereit, ich ging so weit und plötzlich hat mir Gott diesen Traum in Erinnerung gerufen. Ich wusste, hey Tom, hallo, was machst du eigentlich? Was machst du? Und es ist immer so, diese Angriffe beginnen ganz im Kleinen. Das sind nicht die großen Angriffe, die da kommen. Die Angriffe von Satan, die gehen um unser Herz. Da geht es immer um unser Herz. Dass unser Herz wieder öffnen will, dass wir Dinge zulassen, die zerstören. Dass er uns die Fülle rauben will durch solche Dinge. Aber die gute Nachricht ist, wir sollen auch nicht auf den Löwen schauen. Ich habe wenige solche Träume, es ist ganz selten. Aber es weckt mich wieder. Wir sollen auf Jesus schauen, den guten Löwen. Wir sollen auf ihn schauen, wir sollen aus ihm leben. Wir müssen keine Angst haben vor diesem Zerstörer. Jesus hat ihn besiegt, das ist keine Diskussion. Wir sind auf der Siegerseite, wir müssen die richtige Haltung haben. Eine ruhige, eine gelassene Haltung. Aber wir müssen uns bewusst sein, es ist ein Kampf da. Und dieser Kampf tobt. Und wir haben eine Verantwortung in diesem Kampf. Wir stehen auf dieser Seite. Und unsere Aufgabe ist es, Menschen dazu zu ermutigen, diesen Schritt zu wagen. Es ist unsere Aufgabe, ihnen durch unser Leben zu zeigen, es ist ein Leben in Fülle, in allen Herausforderungen. Es ist wirklich ein Leben in Fülle. Und das können wir nicht aufsetzen. Das geht nicht. Du kannst nicht aus diesem Gottesdienst gehen und sagen, so, aber heute lebe ich aus dieser Fülle. Und so, und da kann kommen, wer will, das ist etwas, was aus uns herauswächst. Der Heilige Geist in uns herauswächst. Wo wir ihm Raum geben. Wo wir solche kleine Kämpfe immer wieder kämpfen. Wo wir auf Jesus vertrauen. Wo wir falsches, zerstörerisches aus unserem Leben herauswerfen. Und Jesus Raum geben. Und dann werden wir genau solche Dinge erleben. Dann werden wir es auch sehen und erleben, wie Jesus Menschen herausrettet aus der Finsternis und hineinpflanzt in sein Reich. Wie Menschen verändert werden durch ihn. Und ich will dich ganz persönlich heute Morgen herausfordern. Ich habe keine Ahnung, ich kenne nur wenige von euch. Ich habe keine Ahnung, wo ihr steht. Ich weiß nicht, wer von euch überhaupt diesen Schritt einmal gemacht hat. Aus der Finsternis ins Licht. Der sein Leben auf diesen Jesus gesetzt hat. Der dieses neue Leben kennt, der weiß, Jesus lebt in mir. Und wenn du diesen Schritt gemacht hast, weißt du es. Das kann sein, dass du durcheinander bist, es kann Zeiten geben, wo es dunkel ist, aber du hast es gewusst zumindest. Und wenn du das nie gewusst hast in deinem Leben, dann ist wahrscheinlich bei diesem Schritt etwas schiefgegangen oder du hast ihn nie wirklich gemacht. Dann will ich dich heute ermutigen, mach diesen Schritt, mach das fest. Schieb das nicht auf die lange Bank, es ist das Beste, was du tun kannst. diesem Jesus dein Leben anzuvertrauen, aus seiner Fülle zu leben. Und wenn du mit diesem Jesus lebst und diese Fülle verloren hast, dann will ich dich ermutigen, zurück zu ihm zu kommen und ihn darum zu bitten. Ihn anzurufen, ihn vielleicht auch zu fragen, was ist es denn? Weil oft sind es ja Dinge, die wir in unser Leben hereingelassen haben, die uns diese Fülle Schritt für Schritt geraubt haben. Und er zeigt es auf. Mir zeigt es immer wieder auf. Wenn ich Gott ehrlich frage, Gott, warum ist es gerade seit einigen Wochen wieder so schwerfällig in meinem Leben? Ich frage ihn selbst. Und meistens zeigt er es mir sehr deutlich auf, was der Punkt ist. Gott spricht. Er spricht zu uns ganz persönlich durch seinen Geist. Das ist das Faszinierende an diesem Glauben. Es ist ein lebendiger Glaube an einen lebendigen Jesus, der den Tod besiegt hat, der auferstanden ist, der in uns lebt. Und das wollen wir jetzt auch in einem Lied bekennen und singen. In Christ alone, in Christus ist mein ganzer Halt. Ich glaube, wir singen es auf Deutsch, oder? Genau. Da kommt das so stark zum Ausdruck. Und ich will dich während diesem Lied herausfordern, dass wenn du merkst, dass du diese Fülle verloren hast, dass Jesus abgibst, dass du vielleicht auf jemanden zugehst, dass ihr zusammen betet. Es hat eine Kraft, das gemeinsame Gebet füreinander. Es hat eine Kraft, wenn wir Dinge ans Licht bringen, wenn wir sie ans Kreuz bringen. Aber wenn du diesen Schritt noch gar nicht gemacht hast, dann ist heute ein guter Tag, ein Frühlingstag wie heute, wo das Leben aufbricht. Es ist ein guter Tag, um sein Leben Jesus zu geben, um dieses Leben zu beginnen. Ich bete und dann singen wir dieses Lied zusammen. Ihr könnt gerne schon nach vorne kommen, das ist super. Jesus, danke, dass du Leben gebracht hast. Jesus, danke, dass du Satan besiegt hast. Und danke, dass wir aus diesem Leben im Überfluss leben dürfen. Danke, dass du uns deinen Geist überfließen gibst. Danke, dass du ein überfließender Gott bist. Aber ich bitte dich auch heute Morgen für die, die diesen Schritt noch nie gemacht haben, dass du ihnen Mut gibst, dass du ihnen begegnest, dass du ihnen zeigst, du bist wirklich der Lebendige. Du bist der Herr. Und ich bitte dich für uns alle, dass wir in diesem Kampf immer wieder unser Herz weich machen und auf dich schauen. Dass wir es nicht zulassen, dass wir zerstört werden, dass wir abgelenkt werden, dass wir benebelt werden, sondern dass wir aus dieser Fülle von dir leben. Amen. Wir stehen auf für